Hallo, wie der Name des Autors ausgesprochen wird, weiß ich nicht. Guy Endort oder Guy Endory. Auf jeden Fall hat er mehrere Romane geschrieben, von denen ich zwei ganz besonders schätze. Der eine ist Der Werwolf von Paris. Das wurde auch verfilmt und war ein richtiger Hollywood-Erfolg damals. Und das andere ist ein krimilinguistischer Roman, der eigentlich mein Lieblingsroman ist, seit ich 18 Jahre alt bin, den ich schon mehrmals gelesen hatte und der wirklich, das kann man gar nicht verfilmen, das ist also rein vom Sprachlichen her sehr interessant. Das heißt also Umweg bei Nacht, die Originalausgabe hieß Detour at Night. So, ich fange einfach mal an. Nicht Devon, nein, nicht Devon in Indiana. Das muss ein Irrtum sein. Wenn es jemals einen Ort auf Gottes grüner Erde gegeben hat, von dem ich hoffte, dass mein Auge nie wieder auf ihn fallen würde, dann ist es Devon, Indiana. Eigentlich kann man nicht behaupten, dass mein Auge auf den verdammten Ort fällt. Es ist 2 Uhr nachts vorbei. Hagel fällt und es ist so kalt, dass man die Knochen einzeln im Leib abzählen kann. Und nichts von der Stadt zu sehen als diese traurige Ecke irgendwo an ihren äußersten Ausläufern, wo rosafarbige und bläuliche Lichtkreise im Sprühnebel auf der einen Seite das Vorhandensein einer neonbeleuchteten Tankstelle anzeigen und gegenüber eine gleicherweise beleuchtete, die ganze Nacht geöffnete Imbissbude. Es könnte jede beliebige unter den 100.000 ähnlichen Zusammenballungen von Neonröhren sein, die allnächtlich das Netzwerk von Amerikas Millionen Meilen dunkler Landstraßen mit einem vergänglichen Glanz von Fantasie-Einwickelpapier umhüllen. Also warum muss es unter unzähligen Orten Devon in Indiana sein? Nicht, dass ich fürchte, erkannt zu werden. Nein, das nicht, nach 3 Jahren. Und nicht zu dieser unchristlichen Stunde und bei diesem gottsjämmerlichen Wetter. Nein, dafür besteht kaum eine Chance. Aber der bloße Gedanke an diesen Ort, wo die Zeitungen mein Konterfei auf der Titelseite gebracht haben, wo man mich unaussprechlicher Laster und Verbrechen verdächtigt hat. Was für ein bitterböser Witz, dass der Fahrer dieses Tankwagens, den ich hinten in Kentucky angehalten habe, ausgerechnet hier landen und mich aus einem gemütlichen Halbschlaf reißen musste. Hör auf, mein Bester, gehst du nicht mal kurz darüber und greifst dir etwas zu essen? Ich habe in diesem Kaff eine scharfe Sache, die wird mich für ein paar Stunden beschäftigen. Mühsam klettere ich aus dem warmen Führerhaus. Schlaftrunken und steif. Jesus, ist das kalt. Ich klappe den Kragen meiner Jacke auf. Wo sind wir denn? Ich kann das Klappern meiner Zähne nicht unterdrücken. Devon, Indiana. Dieses Mädchen wird mir sauer, wenn ich nicht ab und zu mal bei ihr einfalle und ihr etwas verpasse, an das sie eine Weile zu denken hat. Ich traue meinen Ohren nicht. Devon, Indiana. Wie zum Teufel kommen wir denn hierher? Du hast doch gesagt, du fährst nach Chicago. Gewiss doch, es ist kurz nach 2, ich bin Punkt 4 zurück, dann geht's rein nach Chi. Wir sind nicht weit vom Weg, höchstens 20 Meilen von Bundesstraße 41. Glaubst du, ich vergeude guten Sprit und Reifen wegen einer Handvoll Fleisch? Die halbe Menschheit hat Kurven, aber dieses Stück hier ist was Besonderes. Also halt still so lange. Was kann ich schon sagen? Es ist sein Auto. Ich knurre, okay. Unsicher, ob ich 2 Stunden Devon überleben werde. Selbst dann, wenn ich nichts weiter davon sehe, als die Innenseite der Herrentoilette dieser Tankstelle. Der Fahrer hat mich missverstanden, er langt in seine Tasche. Bisschen Zehrgeld? Nein, nein, sage ich schnell. Na los, drängt er, nimm schon. Hock dich über eine Tasse Kaffee, siehst aus, als ob du eine Aufmöbelung vertragen könntest. Es ist eine Sache, pleite zu sein und 5 oder 10 Dollar borgen zu müssen. Es ist eine ganz andere Sache, das Geld für eine Tasse Kaffee anzunehmen. Wenn man so weit herunter ist, dann ist man nicht einfach pleite, dann ist man ein Nasserer. Also bis gleich, sagt der Fahrer. Dabei zwinkert er mir kräftig zu und begleitet das mit zwei knackenden Lauten, die dadurch entstehen, dass er zweimal kurz durch einen Mundwinkel Luft einholt, wobei jedes Einziehen ein winziges Vakuum löst, das sich gebildet hat und dann von neuem bildet, wo seine Zunge vorübergehend an der Innenfläche seiner Zähne und seines Gaumens haftete. Damit verschwindet er im Nebel, lässt mich hier stehen, fröstelnd im eiskalten Nieselregen und ich fühle mich noch verkommener, abgrundtief verkommen. Als ob es nicht genug wäre, dass ich hier mitsamt meinen dreckigen Erinnerungen zwei unmögliche Stunden lang sitzen muss, er muss noch hergehen und mir meine Misere vervielfachen mit diesem Wort, das nicht mal ein Wort ist, denn es besteht aus nichts als zwei Zungenschnalzen, kann also niemals in ein Wörterbuch der englischen Sprache Eingang finden, so sehr es auch im Gemeingebrauch ist. Unter welchen Buchstaben des Alphabets sollte man solche Hottentottenlaute einordnen? Und doch hat dieses nicht englische, nicht niederzuschreibende Wort mir einen ganzen Satz voll Bedeutung vermittelt. Junge, Junge, das sagen diese beiden Knacklaute. Was meinst du, was für eine heiße Sache ich vor mir habe? Und der Sinn ist so eindeutig, dass er mich hier, ungeachtet der Nässe und der Kälte, stehen lässt, stehen und an das Weiche denken, das Weiche, Weiche. Sterben könnte ich vor Neid auf dieses Weiche, das ich ersehne und mit dem seine scharfe Nuhr, seine Handvoll Fleisch, die mit den Kurven, dieses besondere Stück, ihn alsbald umhüllen wird, umschlingen. Ja, sterben könnte ich vor Neid auf dieses Weiche, Runde, das ich ersehne und nicht haben kann, indem er sich sogleich begraben wird, um mir etwas zu geben, an das sie eine Weile denken kann. Welche Macht kann doch in ein bisschen Luft gepackt werden, nur indem es durch die Kehle und den Mund des Menschen gezwängt wird? Und besonders, wenn sich die gewöhnliche Richtung unseres Atems umkehrt und wir sprechen, indem wir Luft einziehen, statt sie auszustoßen, dann bringen wir jene seltsamen Laute hervor, die wie die letzten Überbleibsel einer prähistorischen Sprache sind, Tierlaute, des Neandertalers erste Sprechversuche, die Avulsivlaute, die irgendwie mit unseren tiefsten Gefühlsregungen verknüpft bleiben. Das avulsive A oder O, das Keuchen, das uns einen Schreck oder Erstaunen entlockt. Der avulsive Reifelaut, tsk, 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 der wirkliche oder ironische Betroffenheit ausdrückt. Der laterale Avulsivlaut, den man benutzt, um Pferde zu lenken oder einem Säugling ein Lächeln abzuschmeicheln. Und am wunderbarsten jenes Wort der Zuneigung, der Kuss, der ein labialer Avulsivlaut ist, bei dem Haut vom Körper eines anderen Menschen benutzt wird, um das Vakuum zu bilden, welches durch das geräuschvolle Einziehen der Luft gebrochen wird. Jener saugende Laut der Lippen, einige Gelehrten haben die gesamte Sprache zurückgeführt auf die ersten saugenden Laute des trinkenden Säuglings, den Mama-Laut, der im Lateinischen die Mutterbrust bedeutet, die Mama und des Säugetiers Mensch. Und alle diese schmerzlichen Erinnerungen an das Weiche, das mir fehlt und das wieder zu besitzen, ich nie mehr hoffen kann, auch wenn die halbe Menschheit Kurven hat. Alle diese schmerzlichen Erinnerungen sind jetzt in mir infolge zweier winziger Päckchen Luft, zu klein, um sie zu wiegen, aber effektvoll, in Bedeutung verwandelt. Und auch deswegen, weil es vor einer Weile in Kentucky zu regnen angefangen und weil der kalte Nachtwind eine schneidende Schärfe angenommen hatte, die wie ein Rasiermesser durch Kleider und Fleisch schnitt. Und dann hatte dieser klappernde, klimpernde Tankwagen, der Baumwollsamenöl zu irgendeiner Margarinefabrik in Chicago bringt, um meinetwillen angehalten. Aber selbst dann war es nicht so sehr das hässliche Wetter, wie der Gedanke, dass ich in meinen Taschen nichts habe als ein bisschen Kleingeld und dass ich, je schneller, desto besser, mir irgendeinen Job suchen muss. Also rundheraus, da brach ich meine Regel, niemals per Anhalter zu fahren. Im Allgemeinen ist es für mich ein unverbrüchliches Gesetz. Niemals bitte ich darum, dass mich jemand mitnimmt. Und wenn man mich dazu einlädt, sage ich nein. Schließlich, warum sollte ich auf Rädern lossausen? Wo zum Teufel will ich denn hin? Und wenn man kein bestimmtes Ziel hat, kann man durch Fahren schneller dahin kommen? In Wirklichkeit kann einen die Geschwindigkeit geradezu hemmen. Ich meine, angenommen, das Leben hätte irgendein Ziel für einen in Reserve, aber man wüsste nicht wo. Bei anderen Leuten ist das natürlich anders. Sie wissen genau, wohin sie wollen. Da haben sie natürlich eine teuflische Eile, dorthin zu kommen. Und der Gedanke verfolgt sie, wenn ich zögere, wird irgendjemand mir zuvorkommen. Das macht freilich einen Unterschied, einen wallfisch großen Unterschied. Tatsache, für solche Leute gibt es überhaupt kein Verkehrsmittel, das ihrer Ungeduld und Eile entspricht. Je eher sie mit dem Düsenantrieb befördert werden, umso besser. Und der ist nur ein Lückenbüßer. Sie warten schon darauf, dass sie durch Atomkraft hingeblasen werden. Und auch das nur so lange, bis sie durch irgendeine Art von höherer Mathematik augenblicklich im Moment hinversetzt werden können. Ich dagegen, ich kann tippeln. Ja, ich könnte auch kriechen. Auf meinen Händen und Knien, jawohl. Und mit meiner Nase ein Geldstück durch den Dreck rollen. Und ich wäre immer noch rechtzeitig da, wo ich hin will, nämlich nirgends. Soviel ich weiß jedenfalls. Schließlich, was tue ich so verdammt Wichtiges, das nicht warten könnte? So, das nur mal zur Einleitung. Es geht dann aber auch sehr interessant weiter. Und ich sage hier nur, Fortsetzung folgt und ich freue mich drauf. Mein Lieblingsroman. Bis dann, tschüss.